Euch will ich herzlich willkommen heißen. Ich habe so in Deutschland eigentlich keine Lobby. Gestern war der Kardinal Schönborn hier, der hat all seine Leute mitgebracht. Ich sitze schon so lange in Rom und dann verliert man in Deutschland die Lobby. Es sei denn, es kommen Leute aus Paderborn. Freut mich natürlich so. Wobei ich gar nicht sagen will, dass die anderen nicht auch willkommen wären. Wir wollen heute etwas vom Programm abweichen. Ich hoffe, das irritiert euch nicht zu sehr. Ein anderes Thema wählen und vielleicht auch eine andere Form. Und zwar soll es heute darum gehen, dass wir wieder etwas besser den Sinn des Versöhnungssakraments, der Beichte, entdecken. Dass wir wieder mehr erkennen, was das für eine große Gabe ist. Und ich möchte das mit einigen theoretischen Dingen untermauern und dann natürlich auch diejenigen, die noch nicht zur Beichte gegangen sind in diesen Tagen, es gibt ja eine Menge Gelegenheiten, auch einladen zur Beichte. Wir werden also eine Art von Bußgottesdienst feiern und innerhalb dieses Bußgottesdienstes die Einzelbeichte ermöglichen. Die Wichtigkeit der Beichte ist unbestritten. Jeder, der ein bisschen realistisch die Situation in der Kirche sieht, der spürt, dass wir als Katholiken dabei sind, da etwas zu verlieren. Etwas, was für unser Leben zu Gott hin ein großes Gewicht haben kann. Der Heilige Vater geht selbst am Samstagmorgen in den Beichtstuhl. Das steht offiziell im Programm. Und ihr wisst, dass das Programm sehr gedrängt ist und dass er sich sicher gut überlegt hat, was er wohl tun soll, was wohl wichtig ist. Aber er nimmt sich Zeit dafür, Beichte zu hören. Nun stürmt ihr nicht alle dahin und drängt euch unter die, die dazugelassen sind. Ich wollte mit der Tatsache nur unterstreichen, dass der Papst selber die Beichte für eine ganz wichtige Sache hält. Und dass er durch die Programmierung eines Punktes innerhalb seines Besuches bei den Jugendlichen das herausstellen will. Man kann natürlich sagen, es wird sowieso gebeichtet. Und hier ist also auch schon, hat mir Pfarrer Kröger gestern heute gesagt, in der oberen Etage gebeichtet worden, aber vielleicht ist es trotzdem sinnvoll, dass wir uns heute Morgen Gedanken machen über die Beichte. Ich selber habe fast an allen Jugendtagen seit 1948, der erste Jugendtag war 1984. Ich bin jetzt immer in Italien und da stehen die Zahlen immer andersrum. Da sagt man nämlich 1984 und bei mir diese falsche Zahlenfolge immer in den Kopf, deshalb habe ich 48 gesagt. Aber es war 84. Ich gehöre zum alten Eisen schon. Und ich weiß, dass der Empfang des Bußsakramentes für viele Jugendliche auf dem Jugendtag ein ganz wichtiger Moment war. Ein ganz wichtiger Augenblick, dass sie etwas Neues entdeckt haben. Und deshalb haben wir uns auch die Freiheit genommen, das Ganze einfach über den Haufen zu schmeißen. Das Thema, das Programm und euch heute Morgen den Empfang des Bußsakramentes anzubieten. 1984 gab es eine Gruppe aus der Schweiz von Jugendlichen, ich weiß es noch sehr gut, 25 junge Leute zwischen 18 und 22, die noch nie gebeichtet hatten und die wir dann langsam dahin geführt haben. Und sie waren sehr dankbar dafür, das zu entdecken, das wieder zu entdecken. Da kommt noch eine Gruppe, wir werden sie gleich fragen, wo sie herkommen. Die anderen sind schon alle begrüßt worden, aber ihr seid auch herzlich willkommen. Kommen mit dem Pastor, so kann das ja nicht daneben gehen. Der Pastor kann sich noch anziehen in der Sakristei und uns dann also auch als Beichtvater zur Verfügung stehen. Erzbistum Freiburg, höre ich. Prima, danke. Klatschen wir für die Freiburger. Diese zweite offizielle Form der Spendung des Bußsakramentes sieht vor, dass gemeinsam eine Vorbereitung stattfindet und dass dann die Einzelnen zu einem Priester gehen. Wir werden gleich einen der Priester, die sowas schon oft gemacht haben, bitten, dass er uns ein bisschen zeigt, wie die Priester dann sich aufstellen sollen. Und damit dann jeder, der sich gedrängt fühlt, zur Beichte zu gehen, dort zu denen geht, empfiehlt es nicht als Zwang, auch nicht als psychologischen Zwang, sondern einfach als Chance, etwas Gutes wieder neu zu entdecken. Vielleicht steckt ihr alle so tief in der Beichtpraxis, dass meine ganze Veranstaltung unsinnig ist. Aber ich habe es mal erlebt mit einer Gruppe von sehr guten jungen Leuten. Das war beim Jugendtag im Jahr 2000 in Rom. Da dachte ich, das sind also alle Leute, die jeden Monat wenigstens einmal zur Beichte gehen. Und dann sagte ich, wir brauchen wahrscheinlich den Beichtgottesdienst gar nicht anzusetzen. Da sagten die, nein, 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 wir haben ganz viele Leute mitgebracht, die lange nicht mehr gebeichtet haben. Und ich selber habe dann auch Beichte gehört. Und da waren Jugendliche dabei, die hatten 15 Jahre schon nicht mehr gebeichtet. Zum letzten Mal in der Vorbereitung auf die Erstkommunion. Und das ist schade, das ist schade. Der Miklos wird jetzt erstmal vielleicht euch sagen, ganz kurz, wie das dann gleich passieren könnte. Ich möchte keinen psychologischen Druck auf euch ausüben. Ihr versteht das wohl. Aber das Gute muss man ja anpreisen. Ich komme mir vor wie Marktschreier, ist mir klar. Ist mir aber egal. Denn das Gute muss verteilt werden, das muss verbreitet werden. Und wir müssen davon sprechen. Und wir müssen es vor allen Dingen selber praktizieren. Miklos, kommst du mal?
Die Priester, die hier sind, werden dann in diesem Raum sich verteilen. Ich würde sagen, der Erzbischof hier vorne kann auf euch warten. Und
der beichtet auch.
Der beichtet auch, genau. Und allen anderen Priester würde ich dann bitten, im Raum an der Bank entlang stehen zu bleiben, vielleicht in 5-6 Meter Abstand voneinander. Vielleicht füllen wir den Raum auch hinten. Wir werden dann einzeln dort stehen und auf euch warten.
Und etwas singen. Damit der eine den anderen nicht hört, wird dann also auch ein bisschen Musik sein, ein bisschen was gesungen. Und je nachdem, wie lange das dauert, anschließend machen wir dann eine Pause und dann feiern wir Eucharistie zusammen. Es gab einen großen Theologen, der im vergangenen Jahrhundert gelebt hat, unter den Protestanten, Adolf von Harnack. Er war sehr bekannt, sehr angesehen, hatte auch einen großen Einfluss auf die Regierung in Berlin. Er hat einmal einen Artikel geschrieben, was wir von der katholischen Kirche lernen sollten und was wir nicht lernen sollen. Ich möchte euch daraus einen kleinen Abschnitt vorlesen, weil Harnack etwas Wichtiges gesehen hat als Gabe der katholischen Kirche, was die evangelische Kirche verloren hat. Er beklagt, dass für die Protestanten die Beichte verkümmert sei. In der Praxis habe sie so gut wie aufgehört. Man hätte sich an allgemeine Schuldbekenntnisse im Bausch und Bogen gewöhnt. Dann sagt er wörtlich, diese Bekenntnisse fallen uns außerordentlich leicht, dass es bereits zum guten Kirchenton gehört, wo immer eine christliche Versammlung zur Besprechung einer wichtigen Tagesfrage gehalten wird, ein allgemeines Schuldbekenntnis vorausgeschickt wird. Eine seltsame und traurige Verwechslung. Statt dem Einzelnen die Überlieferung und Gelegenheit zu schaffen, sich zu bekennen und durch Aussprache innerlich zu befreien, tauscht man ein Formular ein. Jenes ist schwer, aber heilsam. Dieses ist leicht, aber völlig gleichgültig, ja abstumpfend. Ich möchte, dass man es auch den Erwachsenen eindringlich einprägt, welch ein Mittel für die Gesundheit der Seele und welch ein Mittel für eine geistige Gemeinschaft sie damit preisgeben. dass ein jeder nur noch seine eigene Last trägt und darauf verzichtet, sie auszusprechen. Aldo von Harnack argumentiert ein bisschen auf der natürlichen Ebene. Er möchte herausstellen, dass das Aussprechen der eigenen Schuld in der Beichte den Menschen auch psychologisch befreit. Und es ist eine Feststellung von vielen schlauen Leuten, in dem Maß, in dem die Beichte abgenommen hat, haben die Psychiater neue Klienten gefunden. Weil der Mensch das Bedürfnis hat, sie auszusprechen. Nichts gegen die Psychiater, aber etwas dagegen, dass wir dieses gute Mittel der katholischen Kirche nicht vergessen dürfen. Wir als Glaubende in der katholischen Kirche sehen noch etwas mehr in der Beichte. Nicht nur, dass man sich befreit, sondern dass man ein Sakrament empfängt, dass Gottes Gnade uns berührt, dass wir neu in den Blick Gottes treten, um uns in diesem Blick neu zu entdecken. Beichte ist der Augenblick, das Antlitz Gottes zu suchen. Und Benedikt ist derjenige, der immer wieder davon spricht, dass wir Gott zu suchen haben, dass wir uns ihm zuzuwenden haben, dass wir mit immer neuer Anstrengung versuchen, den Vater Jesu Christi zu entdecken. Mir scheint, dass die Beichte dafür eine sehr gute Gelegenheit ist. Niemand von uns würde sagen, es gibt keinen Gott. Alle die, die hierher gekommen sind, für die ist die Wirklichkeit Gottes evident, ein Faktum, unbestritten. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der persönlichen Hinwendung zu Gott und dem Wissen, dass es Gott gibt, der Behauptung, dass er existiert, und der Tatsache, dass ich mich von ihm angesprochen fühle. Das sind zwei verschiedene Dinge. Im Jakobusbrief steht ein schlimmer Satz. Dahin heißt es, auch die Dämonen wissen um Gott und sie zittern. Sie wenden sich ihm nicht zu. Sie wissen, dass er existiert. Aber er wirkt nicht ein in ihre Entscheidungen. Ein großer deutscher Mystiker, Meister Eckhart, hat einmal gesagt, deinen wissenden Gott sollst du hinter dir lassen. Er unterscheidet zwischen einem Gott, um den man weiß, und einem Gott, der meine eigenen Entscheidungen mitprägt. Deines wissenden Gottes, so sagt Eckhart, sollst du quitt werden. Wir werden jetzt ein Evangelium vorlesen. Dieses Evangelium ist ein Schlüssel für uns, dass wir entdecken, wie zusammenhängt Gottes Erkenntnis, berührt werden von Gottes Größe und Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus auf den See. Dort werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.« Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
In der Gestalt des Petrus begegnet uns genau der, der wir sein sollten, der wir werden sollten. Jemand, der berührt ist von der Größe Gottes, von dem Wunder, das er in Jesus Christus erlebt hat. Wir können uns gut in seine Situation versetzen. Eine ganze Nacht haben sie es versucht. Eine Nacht zu fischen ist kein Kinderspiel. Und es ist nichts dabei rausgekommen. Und dann sagt eben Jesus: Werft eure Netze aus, und sie fangen eine große, große Menge. Nun, die überraschende Reaktion des Petrus ist nicht, dass er mit der großen Menge nach Hause zieht, um sie zu verkaufen, dass er sich über die Ernte, über den großen Anteil freut, sondern er geht zu Jesus hin. Er geht zu ihm hin, aber noch nicht mal, um sich zu bedanken, noch nicht mal, um in irgendeiner Weise seine Zufriedenheit, seine Anerkennung des Herrn auszudrücken, sondern das Wort, das er ihm sagt, ist: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Eine eigenartige Reaktion, die man nur verstehen kann, wenn man im Hinterkopf behält, wie Petrus berührt war von der Größe und Göttlichkeit Jesu Christi. Und das ist genau der Punkt, der uns zum Bekenntnis bringt. Wenn einer sagt: Ich glaube an Gott, aber ich bin kein Sünder, dann hat er eigentlich noch eine Straße der Selbstentdeckung vor sich. Derjenige, der in irgendeiner Weise der Größe Gottes begegnet ist, der hat im selben Augenblick entdeckt, wie unterschiedlich er ist. Gott gegenüber, Jesus Christus gegenüber, den Heiligen gegenüber. Er entdeckt seine Heilungsbedürftigkeit. Er entdeckt die Tatsache, dass er erst noch wachsen muss im Glauben. Und er entdeckt auch die Gründe, deren wegen er das nicht tut. So ist Beichte der Augenblick, der uns entdecken lässt: Gott ist heilig, und der andere und derjenige, dem wir vielleicht fern sind. Und das bewegt uns zum Bekenntnis. Wir sind keine Christen, um einen Wertkatalog in der Gesellschaft durchzusetzen. Wir sind keine moralische Anstalt. Wir sind nicht eine Institution, die dafür sorgt, dass die Gesellschaft gut wird. Das alles auch. Aber das Entscheidende fängt vorne an. Das Entscheidende fängt da an, dass wir Jesus Christus entdecken, dass er uns anspricht, dass wir eine Beziehung der Freundschaft zu ihm aufbauen. Der Papst ist sicher ein großer Theologe, aber was kann er sagen? Glaube ist Freundschaft mit Jesus. Das ist das Entscheidende. Und davon lernt man ein bisschen auf dem Weltjugendtag. Ich habe das immer wieder erlebt. Da ziehen neue Erkenntnisse ein, gewiss. Aber da wird man auch emotional aufgebaut. Bekommt man neuen Mut. Entdeckt man andere, die glauben. Und entdeckt etwas von Jesus Christus. Christentum will uns dazu bringen, dass wir Christus entdecken, dass wir das Antlitz des Vaters Jesu Christi suchen, dass wir seine Zuneigung gewinnen, sein Wohlwollen spüren. Da gibt es unendlich viele Elemente, die unsere Seele ansprechen, nicht nur den Verstand, die wichtig sind für uns, nicht nur für die Gesellschaft. Und mir scheint, dass die jungen Leute heute deshalb neu Weltjugendtage und andere Elemente des Emotionalen in der Kirche entdecken, weil sie spüren, das bringt mir was, da erlebe ich was, da wird was in mir bewirkt, was ich sonst nirgendwo finden kann. Christentum ist keine Gesetzesreligion. Islam ist etwas anderes. Allah hat Gesetze verkündet, die man befolgen muss. Er ist weit weg, er ist sachlich, er ist fern. Vater Jesu Christi hat uns seinen Sohn gesandt. Und er ist uns nahegekommen, unser Bruder geworden. Und dazu gilt es, eine Beziehung aufzubauen. Ihn gilt es zu entdecken. Es gab einen großen Franzosen, Charles de Foucault, der selig gesprochen worden ist. Der hat einmal gesagt, ich kann mir keinen Liebenden vorstellen, der nicht so werden möchte wie der Geliebte. Wenn ihr junge Leute zusammen seht, wenn ihr selbst zu diesen jungen Leuten gehört, ihr möchtet ähnlich sein wie der andere, dem ihr gut seid. Und so gilt es, Jesus Christus zu entdecken, so gilt es auch innerlich zu erkennen, dass wir noch zu erlösen sind. Wir haben einmal in einem Kreis von Jugendlichen und Priestern eine Beichtform, wie wir sie heute feiern wollen, vorbereitet. Und wir haben dann erstmal sehr gründlich nachgedacht über einen Satz des Evangeliums. Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat nicht einen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Da kam ein Priester zu mir zur Beichte. Er hat geweint während der Beichte, weil er spürte, wie anders er war als Jesus Christus. Wie entfernt er von dem war, den er immer bekannte und verkündigte. Wie abhängig er war von irdischen Dingen. Er weinte bitterlich über seine Bürgerlichkeit, über sein Verlangen nach einem bequemen Leben. Das sind die Augenblicke der Gnade. Das ist die rechte Erfahrung der Beichte. Ich möchte euch nun einige Fragen vorlesen, einfach so zur Einstimmung, bevor wir dann in den Ritus, den die Kirche vorsieht, eintreten. Sie sollen einmal die persönliche Beziehung zu Jesus Christus betreffen. Vielleicht können Sie dem einen oder anderen einen Anstoß geben. Habe ich den Herrn geliebt mit einer Liebe, die größer ist als alle andere Liebe? Nicht vom Gefühl her, sondern wenn ich für mein Leben wichtige Entscheidungen treffe. Habe ich in aller Demut meine Grundentscheidung für ihn getroffen? Ist er für mich wahrhaftig der Lebende in meinem Leben gegenwärtig? Ist das das Thema meines Lebens? Drängt es mich, ihn anderen zu bringen? Habe ich mich bemüht, Christus tiefer kennenzulernen? Habe ich danach verlangt, in der mir vom Herrn angebotenen Freundschaft zu leben? Und schließlich einige Fragen, die das Verhältnis zu Gott, dem Vater, betreffen. Suche ich Gottes Nähe oder weiche ich ihr aus? Habe ich ihn aus bestimmten Bereichen meines Lebens ausgeschlossen? Wende ich mich im Gebet immer wieder Gott zu, regelmäßig, auch wenn die Gefühle mich nicht treiben, vertrauensvoll oder gedankenlos? Suche ich sein Antlitz in der sonntäglichen Eucharistiefeier? danke ich Gott für das Gute, für mein Leben, für die Gesundheit, für die Nahrung, auch vielleicht für diese Tage in Madrid. Es bleibt mir zum Schluss nur, euch alle zu Apostel der Beichte zu machen. Wenn ihr nach Hause geht, dass ihr vielleicht guckt, wo sie noch angeboten wird. Dass ihr vielleicht auch zu den Priestern geht, um zu sagen, wir sollten das wieder zu einem regelmäßigen Punkt in unserer Pfarrei machen. Dass ihr ein bisschen überzeugt von dieser Idee, diesen Gedanken wieder hineintragt in unsere Gemeinden.
Kardinal Cordes hat mir gerade gesagt, dass er sich gerne auch hier mitten unter euch begeben wird und für eure Fragen und Anregungen zur Verfügung steht.
Ja. Hallo, ich habe jetzt so eine Frage, und zwar ist es für Sie wichtig oder ja, vielleicht wichtig, wenn man jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehen muss, oder ist es eher für Sie so, keine Ahnung, irgendwie ist es ein Muss, oder kann man jetzt, ist man trotzdem quasi richtig gläubig, wenn man jetzt nur alle 4 Wochen oder so geht?
Frage gut verstanden. Ich glaube, wir alle. Zunächst mal glaube ich, dass diese Verpflichtung in Anführungszeichen der Sonntagsmesse eigentlich nur das Gerüst ist für einen Christen. Der Zaun jenseits dessen man eigentlich nicht mehr richtig Christ ist. Richtig verstanden, brauchen wir für unseren Glauben diese Begegnung mit Jesus Christus und mit der Gemeinde. Ich sage euch ja nichts Neues, wenn ich euch darauf hinweise, dass unendlich viele Jugendliche den Glauben nicht mehr haben. Ihr erlebt das in der Schule. Ich höre also Geschichten von jungen Leuten, die auch als Christen in ihren Klassen schlechtes Klima haben und angegriffen werden und so. Das mag in den verschiedenen Städten unterschiedlich sein, aber ich denke mir, das kann man heute fast überall finden, in der Bundesrepublik, in Österreich, Schweiz weiß ich nicht so. Und von daher reicht es nicht, sich nach Vorschriften auszurichten. Wir müssen jetzt jeden Sonntag in die Kirche, sondern man muss entdecken, ich muss von mir aus ein Christusverhältnis gewinnen in dieser Gesellschaft, die gar nicht so christlich ist, wie sie sich gibt. Oder oft auch, jetzt passt mal auf, was der Papst für Schläge kriegt, wenn er nach Deutschland kommt. Was kriegt er für Schläge? Da bin ich fest von überzeugt. Ganz viele werden da draufhauen. Und das bedeutet für uns, dass wir selber den Kontakt mit Jesus Christus suchen müssen. Und für mich ist dann die Sonntagsmesse eine Chance, so wie irgendwelche sportbegeisterte Leute ins Fitnessstudio gehen. Die brauchen das Training, die brauchen halt das Training, und da ohne werden sie schlapp. Und so ist das auch für unseren Glauben. Die Sonntagsmesse ist eine Möglichkeit, Christus besser kennenzulernen, in der Lesung, in der Lektüre, vor allen Dingen im Gebet, im gemeinsamen Gebet. Und von daher scheint mir, ist die Frage, die du genannt hast, die ist ungemein wichtig, weil sich viele damit rumschlagen. Aber ich würde das nicht abhaken unter der Verpflichtung, sondern ich würde das abhaken unter der Chance, dass wir in einer Gesellschaft, die eigentlich vieles vom Christentum aufgegeben hat, noch Christen bleiben. Wenn ich für meine Gesundheit, ich muss also alle halbe Jahre zum Doktor, Check machen. Ich bin inzwischen 76 und 77, das ändert sich auch immer. Ich muss dann also zum Arzt, und ich weiß, dass ich dahin muss, wenn ich meinen gesundheitlichen Level einigermaßen halten will. Das ist ganz normal. Und so ähnlich sehe ich auch die Beteiligung an der Eucharistiefeier. Das ist das tägliche Gebet und die Feier der Eucharistie. Das ist so die die unterste Ration, die eiserne Ration, sagte man früher im Krieg. Etwas, was man unbedingt braucht.
Das war okay. Guten Morgen erstmal. Was Sie gerade schon angesprochen hatten, die Kirche hat in den Medien oft ein ziemlich schlechtes Bild, wird drunter gemacht. Was können wir tun, um dieses Bild von der Kirche vielleicht ein bisschen positiver darzustellen, auch gerade anderen oder Andersgläubigen gegenüber?
Mir scheint es erstmal schon ganz wichtig, dass du gesagt hast, sie hat ein schlechtes Bild in den Medien. Mir sagen wir gemacht, zum Beispiel, wenn der Papst eine Enzyklika geschrieben hatte, dann wurde die am zweiten Tag schon schlecht gemacht, obschon die Leute den Text gar nicht kannten. Das heißt also, die Medien sind nicht so verlässlich, als dass man auf sie setzen könnte immer. Und gegebenenfalls muss ich dann für mich persönlich zunächst mal fragen, was war denn nun da wirklich? Was war da wirklich? Wir wollen jetzt nicht schwierige Themen ansprechen, dafür haben wir keine Zeit, aber das heißt also, die Informationspflicht auf Seiten des Christen, Informationspflicht, nicht die Hörigkeit gegenüber den Medien, dass man sagt, das hat aber der und der gesagt und so weiter. Das Zweite, was können wir tun? Zum Jugendtag kommen zum Beispiel. Das ist so wichtig. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist, dass die Gesellschaft erlebt, es gibt vernünftige, christusbezogene, frohe junge Leute, die auf die Straße gehen und lachen. Das ist unheimlich wichtig. Und ich hätte das auch gesagt ohne Applaus, aber ich freue mich natürlich. Das ist unheimlich wichtig, dass wir der Gesellschaft ein Bild bieten, das nicht in die Kategorien passt, das nicht zu dem üblichen Vorurteil passt. Und vielleicht muss man auch mal einen Brief schreiben. Vielleicht muss ich mal eine Klasse zusammensetzen und sagen, also lieber Intendant vom So und So Rundfunk, was Sie da gemacht haben, das stimmt nicht. Die Medienleute reagieren auf Echo. Man denkt immer, man hat wenig Einfluss, aber sie reagieren auf Echo. Sie zählen auch, sie haben da ganz genaue Schlüssel. Ein Brief bedeutet so und so viel Zuschauer. Und die Quote ist natürlich alles für die. Die Quote ist alles. Wenn man abstellt, dann haben sie keinen Anschluss mehr. Das heißt also auch reagieren. Erstens, gründlich informieren und sich nicht alles vorlügen lassen, was da ist. Zweitens, das Zeugnis geben, ein gesundes Zeugnis von Leuten, die es kapiert haben und die was machen. Auch in der Gemeinde, auch in der Stadt, ganz egal wo das ist, als Gruppe, auch als Einzelne in der Schule vielleicht. Und als Drittes eben auch reagieren, reagieren gegen Falsches.
Guten Tag, ich studiere Theologie in München.
Zu Anfang, was Sie gerade gesagt haben, also dieses Mona Momentum oder das Wort, was gerade gefallen ist, das hat bei uns in der Gruppe so ein bisschen halt Memorandum, genau. Genau, was ist das? Können Sie das vielleicht ganz kurz erklären?
Es war eine Stellungnahme von einer Gruppe von Professoren, die etwas unterschrieben haben, was Veränderungen in der Kirche wollte und was da in dem Kontext auch den Papst angegriffen hat.
Dankeschön.
Noch gibt's Chance. So hautnah mitten dabei, mittendrin. Ja. Wenn keine Fragen mehr sind, dann würden wir uns vorbereiten auf die Messe gleich. Kommt noch jemand? Super. Ich muss schon sagen, heute ist der Anteil der männlichen Fragensteller doch sehr stark.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage. Die Nichtchristen, was glauben Sie, passiert mit denen nach dem Tod?
Darüber gibt es sehr, sehr viele Spekulationen. Es gab bei meinem Besuch von Kardinal Ratzinger, bei einer Gruppe von Theologiestudenten in Rom. Und da wurde er auch gefragt nach einem bestimmten Stichwort: anonyme Christen. Das ist vielleicht das, was du meintest. Solche Leute also, die vielleicht von Christus nichts wissen wollten. Und dann gab es also während des Zweiten Vatikanums Überlegungen, sind die nicht auch zum Heil berufen, werden die nicht auch in die ewige Seligkeit kommen. Erstmal muss ich also jetzt sagen, es ist gut, dass noch einer nach der ewigen Seligkeit fragt. Die haben wir ja auch ziemlich vergessen. Dass nach dem Leben noch was kommt, ich war so enttäuscht, als in Duisburg diese schlimmen Sachen passiert sind. Da habe ich also x verschiedene Reden hinterher gehört. Und ich glaube, nur der Bischof von Essen hat mal was vom ewigen Leben erzählt. All die anderen Christen, die haben nur vom Diesseits gesprochen. Und es ist also traurig irgendwie, dass wir nicht mehr daran denken, dass wir noch was zu erwarten haben. Ich wollte jetzt der Frage nicht ausweichen. Ich beziehe mich auf den Kardinal Ratzinger. Der hat gesagt, es gibt Dinge auch des Glaubens, über die wir nichts Sicheres sagen können. Er hat gesagt, hier wollen wir etwas wissen, was uns Gott nicht offenbart hat. Und damit müssen wir uns zufrieden geben. Das bedeutet nicht, dass sie nicht Anteil an der ewigen Herrlichkeit haben. Aber darüber kann ich als Theologe nichts Sicheres sagen. Ich kann nicht sagen, ich weiß es. Weil ich nicht sagen kann, wann hat der Herr das denn gesagt? Er hat darüber nichts gesagt. Das heißt also, wir müssen unseres Glaubens ganz sicher sein, den Herrn sehen, anerkennen, ihm nachfolgen, ihn kennenlernen wollen, ihn lieben und dann auch die anderen anstecken, in dem Maße, in dem das möglich ist. Nicht indem wir Feuer und Schwert verteilen, aber doch so auf der privaten Ebene die Menschen zu gewinnen versuchen. Nicht, weil wir meinen, sie
so, sind die doch eigentlich genauso.
Das sind eben die anonymen Christen. Aber Sicheres darüber können wir halt nicht sagen. Aber andererseits muss man immer sagen, dass der liebe Gott gut ist. Und das ist natürlich eine Prämisse, die eine Menge Probleme klärt. Eminenz.